Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Karl Suso Frank hielt seinen Vortrag »Sankt Lambertus, der importierte Stadtpatron« im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau am 5. Juli 1986. Der Vortrag wurde in dem Tagungsband »Die Zähringer in der Kirche des 11. und 12. Jahrhunderts« 1987 in München bei Schnell und Steiner veröffentlicht. Im Anschluss an den Vortrag wird eine Würdigung Karl Suso Franks von dem Freiburger Dogmatiker Professor Peter Walter verlesen, die nach Franks überraschendem Tod im Januar 2006 verfasst wurde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie gesagt, ich soll hier sprechen über St. Lambert, den importierten Stadtpatron von Freiburg. Zunächst einleitend, erstens, der Stadtpatron, sich selber, und statt einer Definition möchte ich einfach ein paar erinnernde Hinweise geben. Was ist ein Stadtpatron? Um das zu begreifen, wäre es am sinnvollsten, eine kleine Reise zu unternehmen. Zum überzeugendsten Ergebnis dürfte wohl eine Reise in das oberitalienische Padua führen, wo der heilige Antonius als Patron verehrt wird. Im Jahre 1231 ist der bekannte Franziskaner bei Padua, wohin er gerade ein Jahr zuvor gekommen war, verstorben. Schon ein Jahr später wurde er von Papst Gregor IX. Heilig gesprochen und im Jahr 1263 in der großen Basilika, die zu seiner Ehre erbaut worden war, beigesetzt. Das beeindruckende Bauwerk, das alle Sakralbauten Paduas übertrifft, heißt einfach Il Santo. Diese Kirche ist das Denkmal für den Heiligen der Stadt, der hier gegenwärtig ist und der wundertätige Helfer weiterhin geblieben ist. Padua, nimm ernst den Ruhm, einen solchen Glaubenslehrer zu deiner Unterweisung gekannt zu haben, der darüber hinaus zahlreiche und außerordentliche Wunder in Fülle in deinen Mauern wirkt. Padua hat diesen Heiligen ernst genommen und nimmt ihn ungebrochen bis heute noch ernst. Padua ist und bleibt die Stadt des heiligen Antonius. Nehmen wir ein anderes Beispiel für solche Exkursionen. Tours, die Stadt des heiligen Martinus. Martin war gegen Ende des 4. Jahrhunderts 25 Jahre lang Bischof von Tours gewesen. Am 8. November 397 ist er in der Nähe von Tours gestorben. Er wurde dann zunächst auf dem Friedhof seiner Bischofsstadt begraben. Der schon zu Lebzeiten als Thaumaturg verehrte und allseits bestaunte, wirkte vom Grab aus weiter seine Wunder. Der bischöfliche Nachfolger Brixius erhob deshalb den Leichnam und erbaute am Grabort eine Memoria für den heiligen Bischof. Bald danach wurde dieser Bau durch eine große Basilika ersetzt, die im Altarraum das Grab des Heiligen aufnahm und den Grabort in der Inschrift feierlich ankündigte, hier ruht der Bischof Martinus seligen Gedenkens. Seine Seele ist in Gottes Hand, aber hier ist er offenkundig, ganz gegenwärtig in seiner Wundermacht. Die mittelalterliche Basilika wurde mehrfach zerstört und wieder neu gebaut, bis dann im 11. Jahrhundert jene überdimensionale Martinsbasilika in Tours stand, die erst 1798 zerstört wurde. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war Tours einfach schlichtweg die Stadt des heiligen Martinus, ein abendländisches Wallfahrtszentrum, das neben Rom und Compostela stand. Was soll ich sagen von dir, Stadt Tours? In deinen Mauern bist du zwar klein und unansehnlich, durch den Schutz des heiligen Martinus aber bist du groß und glücklich zu preisen. Nun sind, meine Damen und Herren, Antonius von Padua und Martin von Tours sicher herausragende Gestalten im christlichen heiligen Himmel. Doch was man heute in Padua noch erleben kann und was Tours jahrhundertelang bot, zeigt eindrucksvoll die Bedeutung des Stadtpatrons. In diesen außerordentlichen Fällen gehören Heiliger und Stadt einfach zusammen. Der Heilige lebt mit und von der Stadt, die Stadt aber ebenso mit und von dem Heiligen. Denn die Ehre, die die Stadt dem Heiligen erweist und sichert, ist nicht zuletzt die Ehre der Stadt selber. Der Heilige ist der eigentliche Herr, der Dominus dieser Stadt, der über allen irdischen Herren steht, und freilich auch deren Herrschaft untermauert und verklärt. Der Heilige ist der himmlische Schutzpatron und Fürsprecher der Bevölkerung und aller, die in die Stadt kommen. Denn der Patron tritt an Gottes Thron für sie ein, er zählt, um es mit Worten der Kirchenväter zu sagen, er zählt zu den Freunden Gottes, zu jenen Großen des göttlichen Geschlechtes, die freimütig vor Gott hintreten und für ihre Klienten eintreten dürfen. Hat doch Gott sie mit der über den Menschen waltenden Vorsehung betraut. Die Anwesenheit und Wirkkraft des Heiligen. Dass der heilige Lambert in solcher Beziehung zu Freiburg stände, wird niemand behaupten. Wie weit der heilige Stadtpatron überhaupt im Bewusstsein der Freiburger ist, wird sich schwerlich feststellen lassen. Er ist hier auch nicht der einzige himmlische Schutzpatron, er teilt die Patronatsfunktion mit der Gottesmutter, dem heiligen Georg und dem heiligen Alexander. Maria ist wohl als Titelheilige der Pfarrkirche unseres Münsters auch zur Ortspatronin geworden, wie das häufig der Fall war. St. Georg kam in der Kreuzzugzeit als Stadtpatron dazu. Das Rote Kreuz aus seinem Wappenschild ist immerhin noch im Stadtwappen gegenwärtig. Auf einem Holzschnitt Holbeins des Jüngeren aus dem Jahr 1520 steht er neben Georg, der heilige Lambert, mit der Gottesmutter wieder. Auf der bekannten Stadtansicht Gregor Sickingers aus dem Jahr 1589 sind wiederum Gregor und Lambert zu sehen. Doch als im Jahre 1651 Reliquien eines römischen Märtyrers namens Alexander hierher kamen, scheint dieser neue Heilige Alexander den älteren, bekannten, bewährten Georg verdrängt zu haben. Die Identität dieses römischen Märtyrers Alexander ist zwar bis heute nicht festgestellt, aber er ist hier in Freiburg offensichtlich rasch zu hoher Ehre gekommen. Auf den Kupferstichen Peter Mayers im 18. Jahrhundert sind neben der Gottesmutter nur noch Lambert und Alexander als Stadtpatronen zu sehen. Und so stehen sie auch auf den drei freistehenden Säulen vor dem Münster aus dem Jahr 1719, Maria, Lambert und Alexander. Schaut man sich diese Bilder des Kupferstechers Peter Mayer genau an, dann stellt man fest, Maria ist in der Mitte als Patronin der Stadt, Lambert steht auf der rechten Seite, wo zuvor Georg stand, und die linke Seite nimmt nun Alexander ein. Die Reihenfolge der Stadtpatrone hieß im 18. Jahrhundert danach die Gottesmutter, Lambert und Alexander. Wie lebendig diese Patrone damals in Freiburg waren, zeigen die von Peter Mayer entworfenen Beschäftigungsnachweise, die Handwerksgesellen ausgehändigt wurden. Jeder Geselle zog mit diesen Attestaten in die Welt hinaus und gab zu erkennen, dass er aus Freiburg komme, einer Stadt unter dem himmlischen Schutz der Gottesmutter, des heiligen Lambert und des heiligen Alexander. Die eingangs erwähnten Beispiele zeigen, wie Heilige, die in der Stadt gelebt und gewirkt, die dort ihr Grab gefunden haben, zu Patronen der Städte wurden. Lambert hat Freiburg nie gesehen. Als Lambert lebte, gab es Freiburg noch gar nicht. Er ist in Freiburg erst zu Ehren gekommen, als zu Ende des 12. Jahrhunderts eine Reliquie hierher gebracht wurde. Lambert ist also auf ähnlichem Weg zum Stadtpatron aufgestiegen, wie der vorher erwähnte Märtyrer Alexander. Nun kann Reliquienübertragung durchaus ein Patronatsverhältnis begründen, denn der Heilige ist nicht nur in seinem ganzen Leichnam anwesend und wirkmächtig, sondern auch in jedem Teil und selbst noch in der kleinsten Partikel. Das ist feste Überzeugung der kirchlichen Reliquienverehrung, wie sie von der frühen und mittelalterlichen Kirche ungebrochen praktiziert wurde. Ich begnüge mich mit einem Hinweis auf die Predigt des Basilius von Caesarea auf die 40 heiligen Märtyrer, eine bedeutende Märtyrergruppe in der alten Kirche. Basilius führt dort aus. Diese 40 sind es, die unser Land innehaben und wie dicht gedrängte Türme gegen den Angriff der Feinde sicheren Schutz gewähren. Sie beschränken sie nicht auf einen Ort, sondern sind bereits an vielen Orten gastlich geworden und zieren die Heimat von vielen. Und das Wunderbare, nicht vereinzelt kehren sie bei denen ein, die sie aufnehmen, sondern in gegenseitiger, innigster Gemeinschaft führen sie den festlichen Reigen auf. O Wunder, sie nehmen an Zahl nicht ab noch zu. Du magst sie in 100 teilen, sie gehen über die bestimmte Zahl nicht hinaus. Du magst sie in 1 zusammenziehen, auch so bleiben sie 40. ganz nach Art des Feuers, das zu dem übergeht, der es anzündet, und auch ganz bei dem bleibt, der es hat. So sind also auch die 40 alle beisammen und wieder alle bei jedem. Der reichliche Segen, die unerschöpfliche Gnade, die Hilfe der Christen, eine Gemeinde von Märtyrern, ein Heer von Triumphierenden, ein Chor von Betung. Wenn man in dieser Weise überzeugt ist, dass die Wirkkraft, die Potentia und die Präsentia, die Gegenwart des Heiligen auf diese Weise vervielfacht werden können, wird man auch die kleinste Partikel eines Märtyrers oder Heiligenleichnams als Unterpfand dieser wirkmächtigen Gegenwart hochschätzen. Die Zahl der Märtyrer war ja nicht endlos multiplizierbar und auch die Zahl der Heiligen konnte nicht unbegrenzt sein. Andererseits war das Verlangen nach Leichnamen von Heiligen seit dem 4. Jahrhundert geradezu unersättlich. Jede Kirche sollte durch einen oder gar mehrere Heiligenleiber zum Haus der Heiligen werden. Eine lateinische Mönchsregel aus dem 6. Jahrhundert weist die Mönche unterwegs an, beim Betreten einer Kirche sollen sie Psalm 149,5, die Heiligen sollen jubeln in Herrlichkeit, sie sollen sich freuen auf ihren Lagern. Die Mönche sollen also genau diesen Psalmvers beim Kirchbesuch sprechen, damit sie die dort aufbewahrten Heiligenleiber und Reliquien grüßen. Damit man aber jede Kirche zum Haus des Heiligen machen kann, mussten Märtyrerleichname auf wunderbare Weise gefunden werden, nicht selten auf peinlich wunderbare Weise. Da wurden auf wahrlich mirakulöse Art Märtyrergräber entdeckt und Märtyrer durchaus auch erfunden. Und einmal vorhandene Leichname mussten zerstückelt werden, um das Verlangen nach greifbar anwesender Heiligkeit zufriedenzustellen. Aber auch Leichname sind nicht endlos zu zerkleinern. Andererseits waren Kirchen, die solche kostbare Schätze hüteten, gar nicht so sehr interessiert, ihren wertvollen Schatz einfach zu mindern und dafür großzügig abzugeben. Auch hier wurde ein Ausweg gefunden, die Berührungsreliquie. Denn die Kraft der Heiligen übertrug sich auf Gegenstände, die mit ihm, dem Heiligen, in Berührung gekommen waren. Schon in Apostelgeschichte 5,15 ist der Schatten des Apostels Petrus heilkräftig. Und die an Blutfluss leidende Frau im Evangelium berührte die Quaste des Mantels Jesu und dachte, wenn ich nur seinen Mantel anrühre, werde ich schon geheilt. Der Heilige lässt sich deshalb auch in Berührungsreliquien vergegenwärtigen. Rom war besonders stolz auf die Gräber der Apostel Petrus und Paulus. Aber der damit verbundene Reliquienschatz war mehr als kostbar. Davon abzugeben, wäre geradezu heroische Selbstlosigkeit gewesen. Als die byzantinische Kaiserin Konstantina von Papst Gregor dem Großen Reliquien der Apostelfürsten erbat, antwortete der Papst ablehnend. In Rom sei einmal Reliquienteilung nicht üblich, aber man würde Tücher auf die Gräber der Apostel legen und diese Tücher oder wenigstens Stücke davon dann verschicken. Am Martinusgrab in Tours konnte man nur mit solchen Berührungsreliquien die zahlreichen Wallfahrer und Martinusverehrer zufriedenstellen. Zaghafte Zweifel an der Wirkkraft dieser Berührungsreliquien wurden durch offenkundige Wunder ausgeräumt. Als ein galizischer König, der sich vom Arianismus zum katholischen Glauben bekehrt hatte, Leute nach Tours schickte, um sich des Schutzes des heiligen Martin zu versichern, da wurde ein kostbares Tuch über Nacht auf das Grab des Heiligen gelegt und siehe da, es war am Abend zuvor gewogen worden, am anderen Morgen war es gewaltig schwer geworden. Die Virtus, die Kraft des Heiligen, war also in das Tuch eingegangen, das nun nach Galizien wanderte. Der kleine Ausflug, meine Damen und Herren, in die Reliquien- und Heiligenverehrung war notwendig, um die Bedeutung von Reliquien für den spätantiken und mittelalterlichen Menschen aufzuzeigen. Vorhandene Reliquien verbürgten den Schutz des Heiligen. Der himmlische Patron war anwesend, konnte verehrt und in Dienst genommen werden. Verehrung und Indienstnahme dürfen nun nicht zu eng gefasst werden. Der weltlich-geistliche Synergismus, der das Mittelalter bestimmt, wirkte sich gerade auch in der Heiligen- und Reliquienverehrung aus. Verbreitung und Austausch von Heiligen wurden in den Ausbau von Herrschaft einbezogen, dienten der Herrschaftssicherung, begründeten und festigen Abhängigkeitsverhältnisse. Klöster, Bischöfe und Kaiser waren deshalb an der Verehrung ihrer je eigenen Heiligen besonders interessiert. Die Abgabe von Reliquien schuf so ein neues Band von Einigung und Zusammengehörigkeit, die sich durchaus sehr irdisch bis hinein ins Wirtschaftliche und Politische auswirkte. Reliquiengabe von hoher Seite beschert, war nie ein ganz selbstloses Geschenk. Nun zum zweiten Punkt, die Freiburger Lambertus-Reliquie. Rudolf von Seringen, von dem wir heute Nachmittag genügend wohl und ausführlich hören werden, war von 1168 bis 91 Bischof von Lüttich. Er war der Sohn des Herzogs Konrad. Seine Mutter, namens Clementina, war eine Tochter des Grafen von Namur. Mit diesem Bischof im fernen Lüttich griffen die Zähringer wohl in ein weit, weit entferntes Gebiet aus. Mit Kaiser Barbarossa zog dieser Lütticher Bischof Rudolf 1189 auf den Kreuzzug nach Palästina, kehrte nach dem Tod des Kaisers zurück und besuchte hier in Freiburg seine Verwandten. Während des Verwandtenbesuches starb er, es war in Herdern, am 5. August 1191. Er wurde dann in der Familiengruft der Zähre in St. Peter begraben und unter den Zähringerfiguren der schönen Kirche von St. Peter hat ja auch dieser Bischof sein Standbild erhalten. In seinem Reisegepäck hatte dieser Bischof Rudolf ein Stück der Hirnschale des heiligen Lambert. Die Reliquie blieb im Familienbesitz. Die obere Burgkapelle nahm danach den Namen Kapelle des heiligen Lambert an. Als die obere Burg im Jahr 1366 zerstört wurde, kam die Reliquie in das Freiburger Münster. Die Reliquie rückte damit in das geistliche Zentrum unserer Stadt Freiburg. Aus der Burg scheint der Heilige eine eigene Pfründe mitgebracht zu haben, also eine materielle Stiftung auf seinen Namen. Die wanderte nun auch ins Münster. Sie ist 1379 zum ersten Mal unter den Münsterpfründen erwähnt. Die Pfründe wurde 1465 dem Organisten des Münsters zugeschrieben und hieß danach Organistenpfründe. Die Freiburger Lambertus-Reliquie ist zweifellos geistlicher Import, aber wohl kaum geistlich-politisch gezielter Import. Ich meine, sie kam nur zufällig hierher. In dem Stück Hirnschale möchte ich die persönliche Reliquie des Bischofs Rudolf sehen, mit der er sich des Schutzes des heiligen Lambert auf seiner weiten und gefährlichen Reise versichert hatte. Sie können in der Ausstellung im Augustinermuseum ein kleines Reliquienbehältnis sehen, das von einem Lütticher Kleriker stammt, und so stelle ich mir das etwa auch vor, eine solche kleine Pyxis trug der Bischof Rudolf mit dieser Reliquie des Lambert mit sich. Der heilige Lambert war schließlich sein Vorgänger auf dem Bischofsstuhl von Lüttich. Was lag da näher, als ihn zum besonderen persönlichen Schutzpatron zu erwählen? Wäre Rudolf nach Lüttich zurückgekehrt, hätte er die Reliquie wohl wieder mit dorthin genommen. Ein geistlich-politisch motiviertes Geschenk, wie etwa vorher angesprochen, hätte ja nicht auf dem Umweg Kreuzzug nach Freiburg gebracht werden müssen. Natürlich lassen sich auch andere Überlegungen anstellen, die ich dann den Zähringer-Spezialisten überlasse. Die Zähringer standen zu Ende des 12. Jahrhunderts, wenn ich recht informiert bin, nicht mehr so glänzend da, wenn sie jemals glänzend da standen. Herzog Berthold IV. Zog sich deutlich aus der staufischen Reichspolitik zurück. Mit seinem Sohn Berthold V. setzte sich dieser Rückzug fort, obwohl, wie bekannt, Berthold 1198 noch für den kaiserlichen Thron kandidiert hatte, freilich ohne Erfolg. Nun kann man durchaus spekulieren, dass in einer solchen Situation ein Heiliger nützlich sein könnte. Gegen diese Spekulation, meine ich, wehrt sich aber wiederum die Person dieses Heiligen, des Lambert, des Bischofs vom fernen Lüttich. Und zu Ende des 12. Jahrhunderts, soweit ich mich umgeschaut habe, konnte man mit dem heiligen Lambert im wahrsten Sinne des Wortes keinen Staat mehr machen. Die Zähringer und auch die Stadt zu ihren Füßen, die Zähringer auf der Burg und die Stadt zu ihren Füßen nahmen deshalb diese Lambert-Reliquie eben nur als frommen Familienbesitz zur Kenntnis. Drittens nun der heilige Lambertus. A. Die Quellen zu seinem Leben. Wer war nun dieser heilige Lambert, dessen Reliquie seit 1191 in der Burg der Zähringe aufbewahrt und er schließlich unter die Freiburger Stadtpatrone aufgenommen wurde? Wenn man andere frühmittelalterliche Heilige erforscht, kann man sagen, im Vergleich damit sind wir verhältnismäßig gut über diesen Lambertus unterrichtet. Die Überlieferung beschert uns zunächst 4 oder sagen wir genau 5 Lebensbeschreibungen, Viten, wie wir das nennen. Ich führe die jetzt kurz an. Erstens die älteste Lebensbeschreibung in der Fachsprache, die Vita Vetustissima. Sie ist vermutlich von einem Kleriker aus Lüttich bald nach 730 geschrieben worden. Der Verfasser kannte den Heiligen zwar nicht persönlich, er will aber gut informiert sein, will vieles aus dem Leben des Heiligen von einem Gefährten des Heiligen Lambert erzählt bekommen haben. Lamberts Tod gehört in das Jahr 705 oder 6. Die Vita ist also nur wenige Jahrzehnte nach diesem Tod geschrieben worden, dazu möglicherweise in Lüttich, wo das Grab des Heiligen vorhanden war und verehrt wurde und wo wohl eine reiche, lebendige Überlieferung schon feste sprudelte. Die Vita verdient durchaus Glaubwürdigkeit, auch wenn sie eben Heiligenvita ist. Ein hagiographischer Text folgt immer seiner eigenen Gesetzmäßigkeit. Er will durchaus Bericht über ein Heiligenleben sein, aber im gleichen Maße ist er auch Deutung dieses Lebens im Horizont der schon bekannten heiligen Verehrung. Damit ist dann auch erklärt, dass der Verfasser in seinem Leben Lamberts lange Passagen aus älteren, anderen Bischofsleben nachschreiben kann. Bevorzugt wertet er die Vita des Bischofs Eligius von Noyon aus. Zweitens, die Vita des Bischofs Stephanus. Bischof Stephan war Bischof von Lüttich etwa 901 bis 920. Er war ein gelehrter Bischof, er kannte die erste Vita und war entsetzt über deren miserable Sprache und ihre schlechte, wirklich erschreckend schlechte literarische Gestalt. Das habe ihn, so bekennt er in der Einleitung, zu einer Neubearbeitung dieser Lebensbeschreibung veranlasst, denn der Text wurde ja am Fest des heiligen Lambert in der Kirche in Lüttich feierlich verlesen, vorgetragen und gebetet. Und Stephan erzählt, Leute, die dazu kommen und an der Festfeier des heiligen Lambert teilnehmen und die etwas von Literatur und Latein verstehen, die entsetzen sich und brechen in schallendes Gelächter aus, wenn sie dieses miserable Latein vorgelesen bekommen. Um dem abzuhelfen, schrieb also Stephan die Vita neu, durchaus in der Überzeugung, dass er die überlieferte Nachricht in vollendete Form fassen könne. Er hat außer der Vita auch noch die notwendigen Verse, Hymnen, Antiphonen und Responsorium für das Festoffizium verfasst. Drittens nun, der sogenannte Carmen de Santo Lamberto, also ein Lied, ein großes Gedicht, über den heiligen Lambert eine versifizierte Lebensbeschreibung. Dieser eben erwähnte Bischof Stephan hat noch für weitere Verbreitung und Verherrlichung des heiligen Lambert gesorgt. Einem lüttichen Kleriker gab er den Auftrag, eine poetische Version des Lambertus-Lebens zu verfassen. Der uns unbekannte Kleriker hielt sich an die bereits zusammengetragene Überlieferung zum Lambert-Leben. Nur in einem Punkt bringt er eine neue, bereichernde Version, nämlich was den Tod Lamberts oder was die Begründung des gewaltsamen Todes angeht. Ich werde davon nachher sprechen. Der dichtende Kleriker hat aus Lambert, wobei er ein paar ältere Andeutungen verwenden konnte, nun einen eifrigen Prediger gemacht, der das königliche Haus zurechtgewiesen habe und hat diese ältere Andeutung ein bisschen ausgeschmückt, somit dass der Tod des Lamberts deutlich als Martyrium erwiesen werden konnte. Viertens, die Vita, das Leben des Sigebert von Chembloux. Chembloux ist ein bedeutender Historiker des 11. Jahrhunderts, war Benediktiner, lebte lange in Metz und dann in dieser belgischen Abtei Chembloux. Für sein umfangreiches literarisches Oeuvre erhält er in der Forschung gewöhnlich recht gute Zensuren. Zu diesem Oeuvre gehören einige Märtyrer und Heiligenleben, darunter auch das Leben und Leiden des heiligen Bischofs und Märtyrers Lambert. Sigebert benutzte die älteste Vita und die des Stephanus, selbstverständlich, und er hat dann auch die vom Carmen de Santo Lamberto neu formulierte Todesursache in seine eigene Vita übernommen und ihr damit wohl vor allem weite Verbreitung gegeben. Fünftens wäre die Vita des Lütticher Klerikers, Kanonikers Nikolaus zu nennen. Nikolaus schrieb als letzter in dieser Phase seine Lebensbeschreibung. Er kannte die vorausgegangenen Viten, er gibt den kompilatorischen Charakter seiner Lebensbeschreibung auch offen zu, in der schönen Bildrede, wie die Biene aus vielerlei Blüten den Saft saugt und zu Honigwaben formt und dabei die verschiedenen Geschmacksrichtungen in die eine Süßigkeit des Honigs verwandelt, so wollte er jetzt eine neue Vita des heiligen Lambert präsentieren. Auch hier stoßen wir auf eine neue, bereichernde Aussagen zum Lambert-Leben, eine Begegnung mit dem heiligen Willibrord, die Bekehrung des heiligen Landrada und die des heiligen Hubert. Damit sind die ältesten Viten Lebensbeschreibungen des heiligen Lambert genannt. Selbstverständlich ist damit nicht alles gesagt, was uns hilft, das Leben und das Werk des Bischofs Lambert zu rekonstruieren. Dazu müssten erwähnt werden die ortsgeschichtlichen Zeugnisse, etwa die Chronik der Bischöfe von Lüttich, die Annalen des berühmten Klosters Lobbe, und dazu müsste alles weitere an zeitgeschichtlicher Dokumentation erwähnt werden, was ich mir hier schenken will. Ich komme nun zu einem Versuch der Rekonstruktion der Lebensgeschichte Lamberts aufgrund dieser ältesten Viten. Lambert entstammt einer vornehmen, reichen und christlichen Familie. Darin stimmen alle vier Viten überein. Übereinstimmend verzichten sie alle auch auf die Angabe des Geburtstages und des Geburtsjahres. Es ist wohl in die Zeit von 37 bis 40 zu legen. Sigebert kennt den Namen des Vaters, es war ein Herr namens Aper, der im Dienst des Königs stand, und Sigebert kennt auch den Namen der Mutter, Heris Blindis. Die Namensangaben hat dann der letzte Biograf von Sigebert übernommen. Mit diesen Angaben kann die Herkunft Lamberts zeit- und sozialgeschichtlich eingeordnet werden. Die Familie gehörte zu den bedeutenden Adelsgeschlechtern des Maßraumes, die hohe Amtsträger stellte und im Dienste der austrasischen Merowinger standen. Die bescheidenen Nachfolger des großen Königs Dagobert für Lamberts Leben sind es Kilderich II. Und Kilperich II. Standen unter dem Einfluss der karolingischen Hausmeier, deren entschiedenem Griff nach der Herrschaft sie nicht gewachsen waren. Pippin der Mittlere, gestorben 714, und seine Parteigänger spielen im Leben Lamberts eine entscheidende Rolle. Denn, so viel kann man jetzt schon vorwegnehmend sagen, Lamberts Leben spielt sich genau ab im Spannungsfeld zwischen abtretenden Merowingern und aufstrebenden Pippiniden. In schönem Einklang berichten die Viten dann von der Erziehung und Ausbildung des jungen Lambert. Der Vater, beeindruckt von den guten Anlagen seines Sohnes, schickt ihn zu gelehrten Männern, die ihn in den heiligen Wissenschaften unterrichten sollen. Sigebert scheint den heiligen Landoald als Lehrer Lamberts eingeführt zu haben. Von seinem ersten Unterricht kehrt Lambert nach Hause zurück, wörtlich, der Geist der Weisheit und die Gnade der Demut glänzten in ihm, täglich wuchs er in guten Werken. Also fassen wir zusammen, ein junger Mann aus gutem Hause mit glänzenden Anlagen. Zur weiteren Ausbildung übergibt der Vater ihn dann dem Bischof Theodard von Maastricht. Theodard sollte ihn nach Wortlaut der Vita in der Theologie und in der monastischen Disziplin unterrichten. Theodard, wohl dem gleichen sozialen Milieu zuzuweisen wie Lambert, habe den jungen Mann wie seinen Erbsohn liebgewonnen und ihn schon zum Nachfolger bestimmen wollen, woran ihn aber Kirchengesetz hinderte. Nachdem dann Bischof Theodard umgebracht worden war, wurde Lambert tatsächlich im Jahre 772 zum Bischof von Maastricht gewählt. Die Vita erzählt es, das Volk sei einmütig im Heiligen Geist zu einer Stimme geworden und auch König Childerich II. Stimmte freudig zu. Vom neuen Bischof weiß der Biograf, er war von hohem Wuchs, hatte ein anmutiges Gesicht, besaß königliche Schönheit, seine Augen waren geneigt, vornehme Hände mit langen Fingern, sein Fleisch war weiß, von der Fußsohle bis zum Scheitel war er untadelig. Mit diesem knappen Porträt sollte Lamberts äußere Erscheinung nachgezeichnet werden. Der Biograf hat dabei allerdings nur aus der Vita des Bischofs Eligius ein paar Zeilen abgeschrieben, wohl weil er wusste, so muss ein Bischof in unserer Zeit sein. Wichtig erscheint mir der knappe Hinweis, dass Lambert beim König in höchstem Ansehen stand. Daraus kann man schließen, Lambert gehörte zu den Vertrauten und zu den Parteigängern des Königs Kilderich und seines Hausmeiers Wulfoald. König Kilderich II. Wurde jedoch im Jahr 775 ermordet. König und Bischöfe in der Merowingerzeit werden meist ermordet. Nach der ältesten Vita griffen die Mörder Kilderichs auch rasch nach seinem bischöflichen Freund und Ratgeber Lambert, setzten ihn als Bischof ab und steckten ihn in das Kloster Stablo. Die Vita sagt dazu, der Teufel, der Feind alles Guten, war die Triebfeder ihrer bösen Machenschaften. An Lamberts Stelle ernannten sie Faramundus zum Bischof von Maastricht. Sigebert weiß, dass dieser Faramundus aus dem Kölner Klerus kam und stellt nun eine von Köln unterstützte Partei in Maastricht fest, die Lamberts Absetzung betrieben und auf einer Synode unter dem Einfluss des Hausmeiers Ebroin durchgesetzt habe. An dieser Stelle beginnt nun die wahrlich fantastische, spekulative Erörterung der Historiker. Was war denn eigentlich der Grund dafür, dass Lambert 675 abgesetzt und zur Klosterhaft verurteilt wurde? Ich will Sie mit diesen Spekulationen verschonen. Man kommt nicht allzu weit. Es geht Spannung zwischen Austrien und Neustrien, Rivalität zwischen Hausmeier und Adelsfamilien, Spannung zwischen dem Kölner Metropoliten, dem Suffragan in Maastricht, ja und was weiß ich alles, ich bleibe wieder bei der Formulierung, der arme Lambert kam in die Mühle zwischen aussterbenden Merowingern und kräftig aufstrebenden Pipiniden hinein. Lambert blieb dann 7 Jahre in diesem Kloster Stablo. Wobei man natürlich auch fragen kann, warum ist er gerade in dieses bedeutende Kloster gesteckt worden. Die Biografen wissen aus dieser Klosterzeit eigentlich nur zu berichten, dass sich Lambert in die klösterliche Ordnung wunderbar eingefügt habe. Es wird ein Wundergeschichtlein erzählt. Der Abt und die Kommunität waren tief beeindruckt von diesem Bischof in klösterlicher Disziplin und in schöner Erbaulichkeit heißt es dann, 7 Jahre hat Lambert dort das engelgleiche Leben gelebt, ganz zurückgezogen, habitavit secum, womit eine gregorianische Formulierung aufgenommen wurde. Die Rückkehr auf den Bischofsthron nach 7 Jahren bleibt dann in der ältesten Vita wieder etwas unverständlich. Sie wird durch Pippin den Mittleren ermöglicht. Pippin hatte sich energisch wohl gegen die neustrische Einigungspolitik gewehrt und Austrien seit 678-80 fest in die Hand genommen. Aber er wartet doch 2 Jahre, wenn er es wirklich selber war, mit der Rückführung Lamberts nach Maastricht. Vermutlich, so eine Spekulation wieder, versuchte Pippi nun mit den Adelskreisen, die Lambert verbunden verpflichtet waren, auch anzubinden, um sie sich selber zu verpflichten. Der Biograf, der davon uns nichts verrät, der ist wieder in herrlicher Erbaulichkeit. Über die Rückkehr des Bischofs Lambert nach Maastricht war alle Welt hoch erfreut. Alle Welt brach in hellen Jubel aus, als ob sie einen Apostel Christi aufgenommen hätte. Summarisch lobt der Biograf dann das Wirken des Bischofs, wobei er sich aber wiederum an das schon ausformulierte Lob des Bischofs in der Vita des Eligius halten kann. Als konkrete Leistung wird nur die Missionsarbeit in Toxandrien erwähnt, einem an Maastricht nach Norden laufenden anschließenden Gebiet, in der für die spätantike und frühmittelalterliche Mission üblichen Art zerstört Lambert vor allem heidnische Tempel und Götzenbilder. Das ist missionarische Tun in jener Zeit noch. Die Missionsarbeit ist so typisiert, dass auch an dieser Stelle wieder aus dem Leben des Bischofs Eligius abgeschrieben werden kann. Das bischöfliche Wirken wurde jäh unterbrochen. Ich halte mich jetzt wieder an die älteste Lebensbeschreibung. 2 üble Menschen, die Brüder Gallus und Rivaldus, störten den Frieden und belästigen Lamberts Hörige in unerträglicher Weise. Die Freunde Lamberts wehren sich und bringen die beiden um. Mit Recht, sagt die Vita. Das rief nun Dodo, Pipins Hausmeier, auf den Plan, der ein Verwandter der beiden Ermordeten gewesen war. Dodo sah in Lambert den Urheber des Mordes und zog nach Lüttich, wo sich Lambert gerade aufhielt. Hier wurde der Bischof von Dodo und seinen Leuten ermordet. Der gewaltsame Tod wird vom Biografen rasch martyrologisch gedeutet. Lambert habe sich nicht gewehrt, er habe auch eine Verteidigung durch seine eigenen Leute verhindert. Lambert stirbt betend, er weiß, so die Vita, dass der Herr das Blut seiner Knechte fordert und dass für ihn jetzt eben die Zeit gekommen sei, aufgelöst zu werden, um endlich bei Christus zu sein. Eine paulinische Formulierung fließt ihm da in die Feder. Nun sind selbstverständlich auch an diese erbauliche Wendung der Vita Fragen zu stellen. Einmal wird die Belästigung der Leute Lamberts nicht ganz klar. Es könnte sein, dass es wohl um besitzrechtliche, wirtschaftliche Fragen gegangen ist. Und der spätere Biograf hat da nicht genau unterschieden zwischen Lamberts Privatbesitz und Maastrichter Kirchenbesitz, sodass er dann in die Richtung deutete, hier war der Bischof als Verteidiger kirchlicher Rechte, auch kirchlichen Besitzes, kirchlicher Wirtschaftsverhältnisse angesprochen. Blickt man nun auf die Rächer jener Belästigung, die Freunde Lamberts, so kann anderes gefunden werden. Unter den Freunden sind 2 Neffen des Bischofs Lambert. Mitten in der Bedrohung durch Dodo werden diese beiden vom bischöflichen Onkel wegen ihres Verbrechens, der Ermordung, zurechtgewiesen. Der Mord an den beiden Brüdern Gallus und Rivaldus war in den Augen Lamberts Unrecht, das Gott nicht ungestraft lassen kann. Einerseits hörten wir, der Mord geschah mit Recht, andererseits scheint er in Lamberts Augen auch Unrecht gewesen zu sein. Das führt zur schlichten Annahme, dass hinter dem Tod Lamberts gar nichts anderes standen als Familienhändel. Familienhändel zwischen zwei mächtigen Geschlechtern, dem Geschlecht Lamberts und dem Dodos. Dann war unser guter Bischof Lambert nichts anderes als das Opfer familiärer Blutrache. Die Deutung der ältesten Vita mit dem frommen, ergebenen Sterben Lamberts hat ihn aber schon zum Märtyrer gemacht und ihm als solche Verehrung zuteilwerden lassen. Ich zitiere, der heilige Märtyrer Christi, Lambertus, ist auf ewig gekrönt, mit Christus triumphiert er, nachdem er die Siegespalme erhalten hat. In den Schoß Abrahams ist er aufgenommen und jubelt mit allen Heiligen in Ewigkeit. Die von Sigebert festgehaltene Überlieferung, ich habe vorher schon kurz darauf verwiesen, dass davor das Carmen des Sancto Lamberto steht und einige andere vage Andeutungen, setzt nun etwas andere Akzente und begründet das Martyrium Lamberts neu. Bei Sigebert tritt Lambert mutig auf. Nach 2 Timotheus 4,2, gelegen oder ungelegen, muss er als Bischof Gottes Wort verkündigen. Er tritt auf wie ein zweiter Elia, wie ein zweiter Johannes der Täufer, und er weist den mächtigen Pippin zurecht, der zu seiner rechtmäßigen Gattin Plektrudis, das vornehme und anziehende Mädchen Alpais oder Kalpaida, als Nebenfrau genommen hatte. Im Grund war ein solches Verhältnis eigentlich nicht der Rüge eines Bischofs wert, aber im Nachhinein musste es gerügt werden. Diese Alpais, Kalpaida, wurde zur bekannten Mutter des berühmten Karl Martell. Der aus der Elternüberlieferung schon bekannte Dodo wird nun zum Bruder der Alpais. Diese Alpais verärgert über den mutigen Bischof, wie Weiland Johannes der Täufer gegenüber der Herodesfamilie, veranlasst Dodo gegen Lambert aufzutreten. Dodo holt nun die in der Elternüberlieferung auch bekannten Brüder Gallus und Rivalen als seine Verwandten hervor und veranlasst sie, den Gallus, gegen Lambert zu agitieren, ihn zu belästigen und ihm in jeder Hinsicht das Leben schwer zu machen. Lambert lässt sich nicht hinreißen, er bittet Gott um Hilfe, steh auf, o Herr, und führe meine Sache. Gedenke der Schmach, die deinen Dienern angetan wird. Ohne Wissen des Bischofs nehmen dann zwei Verwandte Lamberts die Verteidigung des Bischofs in die Hand und bringen die erwähnten Gallus und Rivaldus um. Damit ist wieder die Situation der ältesten Vita erreicht, denn jetzt tritt Dodo als Rächer auf und ermordet Lambert in Lüttich. Der letzte Biograf folgt dieser Version und vollendet die martyrologische Deutung. Kostbar ist in den Augen Gottes der Tod seiner Heiligen. Die Überlieferung zum Lambertusleben ist sich einig in der martyrologischen Deutung seines Todes. Den Lauf seines Kampfes hat der heiligste Bischof und glorreiche Märtyrer Christi Lambert am 17. September vollendet. Unklar bleibt der eigentliche Anlass des Martyriums. Dafür genügt im frühen Mittelalter der gewaltsame Tod eines angesehenen Bischofs aus hoher Adelsfamilie. Der mutige Bußprediger, von Sigebert vor allem plastisch ausgemalt, musste später hinzugenommen werden. Was Sigebert in das Lambertusleben einfügte, entspricht dem kirchlichen Reformanliegen seiner Zeit. Nicht nur ungefähr ist jener Bischof Faramund, der 675 den Lambert ersetzte, bei Sigebert ein übler Simonist und ein falscher Hirte. An bischöfliche Heiligkeit werden im 11. Jahrhundert neue Forderungen gestellt. Sigebert wollte diese mit der Begründung des Martyriums erfüllen. Aufklärung in die wirklichen Vorgänge um den Tod Lamberts hat er damit nicht erbracht. Mehr als das, was vorher gesagt wurde, wird schließlich nicht gesagt werden können. Der düstere Hintergrund dieses Lebensgeschicks sind die Wirren der ausgehenden Merowingerzeit mit ihrer erschreckenden Grausamkeit, mit ihrer unmenschlichen Brutalität. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, die Verehrung des heiligen Lambert. Lambert war in Lüttich erschlagen worden und wurde dann rasch nach Maastricht überführt und dort in der Basilika des heiligen Petrus begraben. Diese Petrusbasilika war wahrscheinlich die Eigenkirche der Familie Lamberts. Aber in Lüttich wurde die Erinnerung an seinen Tod lebendig gehalten. Schon im Jahr 714 ist dort von einer Basilika des heiligen Märtyrers Lambert die Rede. Diese Basilika war wohl am Platz der Ermordeten erbaut worden. Und wir wissen über diese Basilika übrigens wiederum im Zusammenhang mit einem Mord, nämlich dem Mord an Grimoald, dem Sohn Pippins, der in dieser Basilika zum heiligen Lambert gebetet habe. Lamberts Nachfolger, der heilige Hubert, hat den Leichnam danach Lüttich überführt. Das vielverehrte Grab wurde nun zum Ausgangspunkt der bedeutenden Entwicklung und des wachsenden Ansehens der Stadt, die schlichtweg einfach jetzt zur Stadt des heiligen Lambert wurde. Die Translation der Reliquien durch den heiligen Hubert steht im Zusammenhang mit der Verlegung des Bischofssitzes von Maastricht nach Lüttich. Der neue kirchliche Vorort sollte seinen Heiligen erhalten. Lambert hat diese Funktion rasch erfüllt und seine Rolle großartig gespielt. Lüttichs Bischöfe wurden einfach zu Nachfolgern Lamberts und Lambert blieb unangefochten der Herr dieser Stadt. Selbst der große Nachfolger Hubert konnte in dieser Stadt kein angemessenes Grab finden. Er musste überführt werden nach Ardage in die Ardennen, wo im heutigen Saint-Hubert dann er einen eigenen Kultort finden konnte. Die ersten Spuren einer Lambertus-Verehrung zeigen sich also im heutigen Belgien, in Lüttich und in der nächsten Umgebung. Träger dieses Kultes waren zunächst wohl die Angehörigen der sozialen Schicht, aus der Lambert kam, zu der auch der heilige Hubert zu zählen ist. Und man wird doch wohl gleich hinzufügen müssen, die Pippiniden und die Karoliner, die sich einmal häufig im nahen Herstal und in Chupi aufhielten und gerade auch durch das Geschick des Pippinsohnes, der in der Basilika des heiligen Lambert umgebracht worden war, dürfte ein besonders enges Verhältnis von Karolingern und Lambert begründet worden sein. Schauen wir ein bisschen um nach der Ausbreitung des Kultes. Bereits im Jahre 779 wird Lambert im Kloster Lorsch, also gar nicht allzu weit von uns weg, verehrt. Die Hofkirche des Klosters in Mainz erhält seinen Namen. Die im Jahr 764 gegründete Abtei Lorsch gehört schon in die lange Reihe der karolingischen Klöster und lässt nun die Karolinger doch mindestens als Mitträger des Lambertus-Kultes greifbar werden. Im Jahre 805 erscheint Lambert als Nebenpatron einer Marienbasilika im bayerischen Dachau. Im 9. und 10. Jahrhundert verdichtet sich der Kult im Kölner Raum und im Mittelrheingebiet. Von hier aus greift er nach Westfalen aus, wo eine große Zahl von Kirchen dem heiligen Lambert geweiht werden. Kurz vor der ersten Jahrtausendwende stehen Lambertuskirchen in Hildesheim, in der Gegend von Braunschweig, ja im fernen Riepen in Dänemark ebenso. Der Kult wandert also mit der Sachsenmission nach Osten und nach Norden. In Bayern tritt das Geschlecht der Aribonen als Förderer des Lambertuskultes auf. Das von Graf Aribo I. im Jahr 994 gegründete Kloster Seeon im Chiemgau wird dem heiligen Lambert geweiht und erhält Reliquien des Heiligen. Eine Landkarte mit allen Städten der Lambertus-Verehrung braucht hier nicht nachgezeichnet zu werden. Sie ist von Matthias Zender in seiner berühmten Kultgeschichte schon vorgeführt worden. Von der bekannten Karte Westeuropas blieben nur die südwestlichen Teile ein fast völlig freier weißer Fleck. Im Südosten reicht die Verehrung bis nach St. Lambrecht in der Steiermark, wo die dortige Benediktinerabtei für weitere Verbreitung des Kultes sorgte. Wichtiger freilich ist die Feststellung, dass hinter der Verehrung und Ausbreitung der Hochadel des fränkisch-karolingischen und ottonischen Reiches stand. Lambert war offensichtlich selbst zu einem Reichsheiligen geworden. Der Besitz von Reliquien wurde damit zum Ausweis einer royalen Haltung dem Reich und seinem Kaiser gegenüber. Der erwähnte Matthias Zender weist zum Beispiel auf den Magdeburger Bischof Wichmann und den Naumburger Bischof Udo hin, die in ihren Bistümern die Lambert-Verehrung förderten. Udo von Naumburg nennt Lambert Patronus Meus. Sie waren aber genau Parteigänger Friedrich Barbarossas, was auch von den gleichzeitigen Bischof Lüttichs gilt. Und Siegebert von Chemblou, der erwähnte bedeutende Biograf des heiligen Lambert im 11. Jahrhundert, war ein Befürworter der kirchlichen Reform, aber durchaus kein Anhänger Gregors VII. Mit begeisterten Worten hat er die glückliche Zeit der ottonischen Reichskirche gerühmt, wo tüchtige Bischöfe und weise Männer den Staat geordnet, den kirchlichen Frieden wiederhergestellt und die Ehrfurcht vor der Religion erneuert haben. Wenn die Lambertus-Verehrung mit der kirchlichen Reform in Verbindung gebracht wird, wie das immer wieder geschieht, dann meine ich, ist gemeint jene reichskirchliche Reform, deren Träger Reichsadel und Reichsbischöfe waren, also nicht eine von Rom gesteuerte Reform. Die Verehrung eines Heiligen baut auf den Glauben an dessen Wirkkraft. Was von der Kraft des heiligen Lambert alles erwartet wurde, war sicher vielerlei. Wenn er in dieser und jener Not zu helfen hatte, und warum er da zu helfen hatte, ist längst nicht immer einsichtig, und ich will darüber nicht lange spekulieren. Etwa, wenn Lambert zum Patron der Lahmen wird, dann ist es nur der Gleichklang mit dem Namen Lambert. Wenn er zum Patron in Augenleiden wird, dann ist es wiederum ein Gleichklang, weil Lambert mit Lampe möglicherweise was zu tun habe. So könnte man fortfahren. Lassen wir das beiseite. In seiner belgischen Heimat wurde Lambert auch als himmlischer Schlachtenbeistand gefeiert und angerufen. Ein berühmter Text zum Leben des heiligen Lambert, der sogenannte Triumphus de Sancto Lamberto de Castro Buglionio, erzählt davon. Gottfried von Bouillon, Ihnen wohl bekannt, hatte vor dem ersten Kreuzzug sein Schloss dem Bischof von Lüttich übertragen, das heißt aber in der Sprache des Mittelalters, er hat dieses Schloss dem heiligen Lambert geschenkt. Gottfrieds Erben behielten nun aber dieses Schloss zurück und gaben es nicht dem heiligen Lambert. Der konnte sich nicht wehren, aber sein Nachfolger, der Bischof Aribo von Lüttich, im Jahre 1141 zog deshalb mit seinen Soldaten gegen das Schloss Bouillon. Erster Angriff klappte nicht recht, die Bischofssoldaten waren nicht so tapfer. Sie zogen sich verschüchtert, verängstigt zurück und sagen, wir gehen nur wieder gegen das Schloss vor, wenn die Reliquien des heiligen Lambert in unserem Tross sind. So geschah es. Und am 22. September, mit Hilfe des heiligen Lambert, wurde dann das Schloss Bouillon erobert. Lambert hatte seine Macht und Kraft unter Beweis gestellt. Seine traditionelle Angelegenheit, dass in der antiken Welt, in der mittleren Welt, ein Heiliger eine Schlacht mitzuschlagen hat. Mir fällt zu dieser Geschichte das Gedicht Ludwig Uhlands über den Ritter St. Georg ein. Uhland hat eine Schlacht in Spanien im frühen Mittelalter im Auge. Aus der Wolke steigt er nieder, legt des Ritters Waffen an, setzt sich auf das Pferd des Ritters, fleucht hinunter in die Schlacht. Keiner hat wie er gestürmet, Held des Himmels Wetterstrahl. Er gewinnt Almanzors Fahne und es fleucht die Mohrenschar. So der heilige Georg als Schlachtenbeistand, so auch Lambert im fernen Belgien. Um endlich nach, ich muss hinzufügen, dass es zu dieser Deutung des Triumphus des St. Lambert bei der Schlacht inzwischen auch einige andere Dinge gibt, wo noch nicht bloß Schlachten bei, wo Lambert auch zum Bekämpfer der bösen katharischen Häresie im Zusammenhang mit dieser Schlacht geworden ist. Um nun endlich nach Freiburg zurückzukehren, die gezielte kirchlich-politisch motivierte Verbreitung des Lambertus-Kultes hat den südwestdeutschen Raum wenig erfasst. Da sind auf der Insel Reichenau unter Abt Hatto eine Kapelle und ein Altar des heiligen Lambert bezeugt, wörtlich begründet, errichtet zu Ehren des herrlichen Martyrs und treuen Bischofs Christi. Als am 3. November 1065 der Kreuzaltar der heiligen Kirche in Schaffhausen geweiht wurde, erhielt auch dieser Altar Reliquien des heiligen Lambert. Ebenso nahmen die Hochaltäre der Klosterkirchen von Zwiefalten und Konstanz-Peterhausen 1134 Reliquien des heiligen auf. Die Reichenauer Aktivität zu Ehren des heiligen Lambert mag auf karolingischen Einfluss zurückgehen. Wir wissen, dass Abt Hatto in enger Beziehung zu Karl dem Großen stand. Die drei anderen Klöster mögen in Lambert einen Heiligen ihres Ordens gesehen und sich deshalb seiner Fürsprache versichert haben. Der siebenjährige Aufenthalt im Kloster Stablow, dass das ein Gefängnisaufenthalt war, hat man inzwischen vergessen, der mag Anlass genug gewesen sein, um aus Lambert einfach auch einen Benediktinermönch im Nebenberuf zu machen. Fünftens nun St. Lambert und das Freiburger Stadtpatronat. Seit 1191, also wurde in der Kapelle des Oberen Schlosses von Freiburg die persönliche Reliquie des Bischofs Rudolf von Lüttich aufbewahrt. Wie ich sagte, wurde sie im 14. Jahrhundert in das Münster übertragen und erreichte damit die Stadtöffentlichkeit. Aber viel mehr als ein Altar, und darüber kann man sich auch noch streiten, ob er überhaupt einen eigenen Altar hatte, und er erwähnt die Organistenpfründe, die dann vielleicht in einträglicher Seite seinen Namen weitertrug, ist zunächst hier nicht geschehen. Bald aber, nachdem diese Organistenpfründe ausgewiesen war, als im Jahr 1465, hat sich scheinbar lebhaftes Interesse an der kostbaren Reliquie ist aufgekommen. Im Jahre 1468 nämlich erhielt das Reliquiar einen neuen Sockel. Dieser sollte wohl das ältere, in Silber getriebene Büstenreliquiar, in dem die Reliquie aus der Burg gekommen war, entsprechend ergänzen. Aber bald danach, 1485, also 20 Jahre später, wurde die alte Büste umgeschmolzen, nach Auskunft der Bücher der Münsterpfleger, ist vermacht worden zu einer Monstranzen. Wollten die Freiburger nur eine neue, kostbare silberne Monstranz und war ihnen dafür gerade das Reliquiar St. Lamberts gut genug. Dann wäre Lamberts Ansehen wohl so hoch nicht gewesen. Da jedoch knappe 20 Jahre später eine neue Lambertus-Büste angefertigt wurde, wird die Neufassung der Lambertus-Reliquie anders gesehen werden müssen. Josef Klaus und Gombert haben darüber sich geäußert. Die alte Büste aus der Burgkapelle, St. Lamprechts Haupt in Silber gefasst, so heißt es, war zwar aus kostbarem Silber, ich spekuliere jetzt, entsprach in ihrem Stil aber möglicherweise nicht mehr dem Geschmack und Empfinden der Zeit im späten 15. Jahrhundert. Die Freiburger haben sich deshalb gesagt, wir wollen eine stilvolle, neue, moderne Büste dem heiligen Lambert schenken. Das kostbare Material mag den Münsternpflegern gerade recht gekommen sein, denn aus diesem kostbaren Silber konnte man, wie man offensichtlich auch gerade brauchte, ja eine neue schöne Monstranz für das Münster herstellen. Und St. Lambert sollte dann im zweiten Schritt bei dieser Gelegenheit eine neue, der Zeit angepasste Büste erhalten. Diese neue Büste wurde im Jahre 1513 in Auftrag gegeben und war dann ein Jahr später fertig. Eine versilberte Kupferbüste, die Sie ja jetzt in der Ausstellung auch sehen können, ein kostbares Stück des Freiburger Münsterschatzes. Sie wurde im Jahr 1514 zum ersten Mal bei der Verleichnungsprozession durch die Stadt Freiburg getragen. In seiner neuen, kostbaren Fassung trat Lambert wiederum in die Stadtöffentlichkeit und jetzt genau von dieser Zeit an wird er als Patron der Breisgau-Stadt gefeiert und angerufen. Was genau, meine Damen und Herren, zu dieser Erhebung in den Rang des Stadtpatrons geführt hat und wer die treibenden Kräfte waren, konnte die stadtgeschichtliche Forschung bislang nicht beantworten. Und ich gestehe zu, ich kann es auch nicht. Sicher sind die reichspolitischen Intentionen mittelalterlicher Heiligenverehrung, die vorher angedeutet wurden, nicht mehr ins Spiel zu bringen. Der Vorgang fügt sich jedoch in die spätmittelalterliche Frömmigkeit ein. Ihr ist der heilige Helfer zum eigenen, subjektiven, persönlichen Heil. In der Heilsicherung durch den Beistand himmlischer Patrone kann der spätmittelalterliche Mensch kaum genug bekommen. Die bekannten Reliquiensammlungen, die noch im ausgehenden 15. Jahrhundert Hochkonjunktur hatten, sind deutlicher Beweis dafür. Was aber dem Einzelnen Anliegen war in seiner Heilssicherung, konnte doch auch kollektive Sorge einer Kommune, einer frommen Stadt wie Freiburg Angelegenheit sein. Die Wahl eines solchen Stadtpatrons passt so durchaus in eine Stadt wie Freiburg. Die Senatoren der Stadt Freiburg haben damals Philipp Engelbrecht aus Engen, Engentinus deshalb, dem damaligen Professor der Poetik an der Universität, zu einer Lebensbeschreibung des neuen Stadtpatrons aufgefordert. Und Philipp Engelbrecht hat sich in rechter Humanistenmanier an diese Arbeit gemacht. Er lobt den Freiburger Senat besonders für seine Sorge um die Religion, die Frömmigkeit und die Gottesverehrung in der Stadt. Engelbrecht übernahm dann den Auftrag der Stadt Freiburg und schrieb eine Vita, Divi Lamberti Magni apud Friburgenses Priscoicos Patrones. Und er schrieb diese Vita, wie es für einen Humanisten ansteht, in klassischen Versen. Sie füllt 33 Seiten, die im Jahr 1519 bei Frobenius in Basel gedruckt wurden. Die Universitätsbibliothek Freiburg hat ein Exemplar davon. Mit diesem Gedicht wurde den Freiburgern ihr neuer Patron öffentlich vorgestellt. Egentinus hat sich an die bekannte Lambert-Überlieferung gehalten. Neues ist selbstverständlich in diesem Lambertus-Leben des 16. Jahrhunderts nicht zu erfahren. Aber er versichert den Freiburgern die himmlische Wirkmacht und Schutzkraft des Heiligen, der von der Wiege an sein ganzes Leben unter die Tugend gestellt hat und der sein Leben hingegeben hat für die Gerechtigkeit, für die Frömmigkeit und die vollendete christliche Liebe. Als echter Humanist weiß er, dass der heilige Lambert seinen Bürgern mehr nutzt als die vergöttlichen Helden der klassischen Zeit, etwa was war Theseus für die Athener im Vergleich zu Lambert für euch Freiburger. Deshalb fordert er die Freiburger auf zur frohen Verehrung Lamberts. Zitiere: Die blumengekränzten Mädchen, die älteren und jüngeren Frauen, die alten und jungen Männer, und er verkündet ihnen, St. Lambert kann fernhalten alles, was beschwerlich ist. Er kann die Pest vertreiben, kriegerisches Toben und Wüten verjagen, und mit einem Gebet beschließt er die dichterische Verherrlichung Lamberts. Großer Vater Lambert, beschütze deine Klienten, andächtig weihen wir hier dir Altäre. Wende deine Augen uns gnädig zu, damit uns, die wir reinen Herzens Christus bekennen, unter deiner Führung am Ende der Zeiten auf den himmlischen Sitzen jenes Leben aufnimmt, dem nichts Schädliches entgegensteht. Ich danke Ihnen.
Völlig überraschend verstarb am 4. Januar 2006 in Freiburg Professor Dr. Theol Karl Suso Frank, Mitglied des Franziskanerordens, emeritierter Ordinarius für alte Kirchengeschichte und Patrologie an der Theologischen Fakultät in Freiburg im Breisgau. Die besondere wissenschaftliche Aufmerksamkeit des am 27. Januar 1933 in Ulm-Wieblingen Geborenen galt der Erforschung der Ursprünge der christlichen Askese und der Geschichte des christlichen Mönchtums insgesamt. Nicht zuletzt in zahlreiche Sprachen übersetzte Standardwerke wie die Grundzüge der Geschichte des christlichen Mönchtums, in Darmstadt bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 1975 erschienen, 5. Auflage 1993, die Grundzüge der Geschichte der alten Kirche, im gleichen Verlag 1984 erschienen, 3. Auflage 1993, und das Lehrbuch der Geschichte der alten Kirche bei Schöning in Paderborn 1996 erschienen, 3. Auflage 2002, sowie seine zahllosen Artikel zu Orden und Klöstern, die er als Fachberater der 3. Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche verfasst hat, haben ihm internationales Ansehen erworben. Auch der südwestdeutschen Kloster- und Kirchengeschichte galt seine Aufmerksamkeit. Mehrere Kirchenführer, zuletzt zur ehemaligen Klosterkirche und jetzigen katholischen Pfarrkirche Liebfrauen Freiburg-Günterstal, im Verlag Fink in Lindenberg 2005 erschienen, lassen seine Liebe zu den dargestellten Monumenten wie seine Vermittlungsgabe erkennen. Eine vollständige Bibliografie seiner über 1000 Veröffentlichungen findet sich auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek Freiburg. Karl Suso Frank gehörte seit 1952 dem Franziskanerorden an, den er während seiner Schulzeit kennen und schätzen gelernt hatte. Nach der ordensüblichen Ausbildung und der Priesterweihe, die er 1958 empfangen hat, setzte er seine Studien in Münster als Schüler von Bernhard Kötting fort. 1963 wurde er mit einer askesegeschichtlichen Arbeit promoviert. Sie trägt den Titel Angelicus Bios, begriffanalytische und begriffsgeschichtliche Untersuchungen zum engelgleichen Leben im frühen Mönchtum, und ist bei Aschendorf in Münster 1964 erschienen. Erste Lehrerfahrungen sammelte Frank an den ordenseigenen Hochschulen in Münster und Fulda. Nach Studienaufenthalten in Lyon, Rom und Göttingen wurde er 1968 in Münster habilitiert und noch im selben Jahr als ordentlicher Professor an die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz berufen. Die Habilitationsschrift Vita Prophetica, Vita Apostolica blieb zwar unveröffentlicht, ihre Ergebnisse sind allerdings in zahlreiche Veröffentlichungen des Verstorbenen eingeflossen. 1974 folgte er dem Ruf an die Theologische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität, die er seitdem mitgeprägt hat. Über ein Vierteljahrhundert bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000 hat er hier stets lebendig und engagiert Generationen von Studierenden, nicht nur der eigenen Fakultät, in Geschichte und Literatur des frühen Christentums eingeführt. Die hohe Wertschätzung, die er genoss, kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass die Fakultät ihn dreimal, 1976-77, 1985-86 und 1994-95, das Amt des Dekans anvertraute. An der Universität, deren großem Senat er lange Jahre angehörte, war er hoch angesehen. Für die Studierenden hat er sich in den Jahren 1996 bis 1999 als erster Studiendekan der Theologischen Fakultät sowie als langjähriger Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes eingesetzt. Seine Forschungsleistung wurde durch Mitgliedschaften in mehreren Akademien und nationalen wie internationalen wissenschaftlichen Einrichtungen anerkannt. Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit war der geschätzte Prediger immer pastoral tätig. Sein kirchliches Engagement zeigte er nicht zuletzt als Vorsitzender des Kirchengeschichtlichen Vereins der Erzdiözese Freiburg 1983 bis 1998 und als Mitglied im Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen.